Ein Inserat in der Tageszeitung, Rubrik Wohnungstausch. Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage. Suche Bretterbude in Israel, möglichst Slum-Gegend, Kriegsschauplatz angenehm. Theo Lehmann sagt dazu, wer das liest, sagt sich, wenn das kein Witz ist, ist es Wahnsinn. Der Mann, der diesen Wohnungstausch anbietet, tickt offenbar nicht ganz richtig. Das macht doch kein normaler Mensch. Freiwillig aus seiner Traumvilla mit Swimmingpool und Schaukelstuhl ausziehen in eine Bretterbude ohne Wasser und Strom. Sowas gibt's doch nicht. Doch, sowas gibt's, sagt Theo Lehmann weiter. Allerdings kann man das nicht in der Zeitung lesen, das gebe ich zu. Aber im Nachrichtenmagazin Gottes in der Bibel, da kann man es nachlesen, in der Weihnachtsgeschichte. Lukas Evangelium Kapitel 2. Der Unterschied besteht darin, dass die Weihnachtsgeschichte keine Anzeige für einen geplanten Wohnungswechsel ist, sondern der Bericht über dessen Vollzug. Der Umzug hat bereits stattgefunden. Gott, der für uns Menschen ferner und unerreichbarer ist als ein Multimillionär in seiner Luxusvilla, dieser unsichtbare, unbegreifliche und große Gott, ist umgezogen. Aus dem Jenseits ins Diesseits, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Reichtum in die Armut und noch nicht einmal in einer Bretterbude, die immerhin noch als menschliche Behausung gelten könnte. Nein, in einen Stall. Bei den Tieren hat er sich einquartiert, ist Erdenbürger geworden, Mensch. Warum das alles? Soweit Theo Lehmann. Wer soll das auch schon glauben? Gott wird Mensch. Das klingt doch ein bisschen nach Gebrüder Grimm, oder? Warum tut er das? Und was haben die Menschen heute davon? Thema der Predigt, wer's glaubt. Schauen wir uns einmal die Wunder in der Weihnachtsgeschichte an. Das sind einige, ihr werdet das merken. Die Aufzählung ist nicht chronologisch. Wunder 1, Zacharias wird stumm. In Lukas 1 wird uns davon berichtet, der Engel sagt ihm, dass seine Frau schwanger werden wird. Die Zweifel sind berechtigt. Schwangerschaft ist nun wahrlich nicht mehr in Griffweite. Es steht hier nicht, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Zacharias und Elisabeth im hohen Alter aufgehört haben, für ein Kind zu beten. Wenn das Warten lang wird, wenn die Umstände ganz offensichtlich gegen einen stehen, dann frisst der Zweifel den Glauben allmählich weg. Die Geschichte von Zacharias ist eine kräftige Einladung, einmal mutig auf diese verstummten Gebete zurückzublicken. Heute ist der Tag, um über die Gebete nachzudenken, die schon lange nicht mehr über deine Lippen kommen. Gut möglich, dass dir Gott heute Morgen sagen will, ich habe deine Gebete nicht vergessen. Jedes deiner Gebete ist mir bestens bekannt. Ich habe kein einziges vergessen oder überhört. Das ist das Erste, was wir aus der Geschichte von Zacharias lernen können. Gott hört Gebete. Das Zweite ist die Sache mit den ausgesprochenen Zweifeln. Zacharias hat diese Zweifel benannt. Ich glaube, hier können wir alle etwas lernen. Höre auf, deine Zweifel zu verstecken. Hat es nun Zacharias geholfen, seine Zweifel offen auszusprechen? Zuerst macht es nicht den Anschein. Das tönt zunächst einmal nach einer Strafe. Er wird stumm. Wenn ich es richtig sehe, wird die Zeit der vermeintlichen Strafe für Zacharias zu einer Zeit der inneren Heilung. Wäre manchmal nicht besser, wenn wir schweigen könnten, bis unser Glaube wieder nachgewachsen ist? Also Wunder 1, Zacharias wird stumm. Wunder 2, eine unfruchtbare alte Frau wird schwanger. Lukas 1, 59 folgende lesen wir davon. Eine Frau bekommt ihr Kind und steht auf einmal im Mittelpunkt, im Zentrum des Geschehens. Einer nach dem anderen aus ihrer Umgebung kommt, um zu gratulieren für diesen Segen Gottes. Alle wissen natürlich um das Wunder dieser Schwangerschaft. Sie galt ja bis zu diesem Zeitpunkt als unfruchtbar. Außerdem war sie ja schon in einem entsprechenden Alter, wo das eigentlich nicht mehr möglich war. Und nun war es üblich und ganz normal, dass der Name des Vaters oder eines anderen männlichen Vorfahrens für ein Kind verwendet wurde, das dann zur Welt kam. Das war normal in der damaligen Zeit. Und Elisabeth stellt sich in diesem Text gegen diese Tradition. Sie weiß sicher von Zacharias, dass der Engel gesagt hat, dieses Kind soll Johannes heißen. Und jetzt, wo es Zeit ist, Farbe zu bekennen, tut sie es. Gegen das Unverständnis aller. Da wird doch gesagt, es gibt niemand in der Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Wieso denn der? Weil Gott es will. Darum tun wir es. Auch wenn alles um sie herum skeptisch ist, sie tut es und bekennt sich damit zu Gott. Sein Wort gilt mehr als Tradition. Sein Wort gilt mehr als ungeschriebene Gesetze, die da sagen, so macht man es. Elisabeth wusste und konnte sich darauf verlassen, wenn Gott etwas sagt, dann tut er es. Und die vielen Erlebnisse während dieser Schwangerschaft haben sie sicherlich darin bestärkt, ich kann mich auf diesem Weg auf Gottes Wort verlassen, auf Gottes Zuspruch verlassen. Das Wunder 3, Zacharias kann wieder reden. Lukas 1, 64 folgende. Was hat wohl Zacharias in den 9 Monaten Schweigens alles durchmachen müssen? Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass es innerlich wirklich das Herz überströmte, als er sah, dass das tatsächlich eintrat, dass seine Frau, die unfruchtbar war, in hohem Alter noch schwanger wurde. Er wusste jetzt, es stimmt, was der Engel zu ihm sagte, aber er konnte nicht reden. Wie gerne hätte er doch gesagt, was sich in seinem Herzen an Freude aufgebaut hatte. Er ist gesegnet und er kann nicht mehr reden, weil er scheinbar noch etwas zu lernen hatte. Und jetzt kommt das Kind auf die Welt und er kann noch immer nicht reden. Seine letzte Glaubensprobe. Hat der Engel nicht gesagt, er werde stumm sein bis auf den Tag, da dies geschehen würde? Dies? Die Geburt des Sohnes? Nein, der Tag der Namensgebung. Dies ist sein letzter Schritt des Vertrauens, sein Bekenntnis des von Gott verlangten Namens. Jetzt ist klar, aus dem zweifelnden Zacharias ist ein Gläubiger, ein gehorsamer Zacharias geworden. Und in dem Moment wurde seine Zunge gelöst und sein Mund aufgetan und er darf reden. Und merkt ihr, was er macht? Wir können das nachlesen. Er lobt Gott. Er erzählt, was passiert ist, und er konnte darüber nur Gott alle Ehre geben. Er redete und lobte Gott. Machen wir das auch? Wo reden wir über das, was wir mit Gott erlebt haben und kommen dabei in die Anbetung Gottes? Wo in unserer Gemeinde finden wir den Rahmen, den Raum, einander zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben? Das Wunder Nummer 4. Maria begegnet einem Engel. Wir haben das vorhin gehört. Ausgerechnet in dieses unbedeutende Kuhdorf Nazareth schickt Gott seinen Engel Gabriel. Maria ist erschrocken. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Und das ist durchweg so in der Bibel, wenn Gott oder seine Engel einem Menschen gegenübertreten, dann packt den Menschen die Furcht. Warum? Weil wir Menschen sündige Menschen sind. Weil uns im Licht des heiligen Gottes schlagartig unsere Unheiligkeit, unsere Sündhaftigkeit vor Augen stehen. Maria ist keine Heilige. Sie ist ein Mensch, wie jeder andere. Eine junge Frau mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Träumen und Idealen. Aber eine, die Gott von Herzen lieb hat und bereit ist, seinen Willen zu tun. Und deshalb hat sie Gott für diese einzigartige Aufgabe ausgesucht. Und so sagt Maria schließlich: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Das scheint so schnell dahingesagt, fast ein bisschen fatalistisch. Was bleibt mir schon anderes übrig? Ich finde, Maria ist hier unheimlich mutig. Sie ahnt, dass ihre Zukunftspläne über den Haufen geworfen sind. Es wird keine unbeschwerte, fröhliche Hochzeit geben. Ihr Junge wird nicht einfach Zimmermann werden. Große, unheimliche, weltbewegende Dinge kommen auf sie zu. Aber sie ist entschlossen, sich allem zu stellen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Das ist nicht passiv gemeint, so nach dem Motto, meinetwegen, ich lasse mir das alles gefallen, mach mit mir, was ihr wollt, sondern es ist höchst aktiv. So nach dem Motto, ich bin bereit, Gottes Auftrag entgegenzunehmen und auszuführen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit er seinen Plan mit dem Messias erfüllen kann. Was mich das kosten wird, kann ich noch nicht absehen, aber ich bin bereit. Es kann losgehen. Wunder Nummer 4. Elisabeths Kind reagiert, als Maria kommt. Begreifen wir, was Gott hier für Maria tut? Er schenkt ihr gleich noch ein Zeichen, eine Riesenbestätigung aus heiterem Himmel. Elisabeth konnte ja nichts von dem Engelbesuch wissen, den Maria gehabt hatte. Und ihre Schwangerschaft war mit Sicherheit noch nicht sichtbar. Und trotzdem, diese unglaubliche Erfahrung, wo Elisabeth sagt, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie muss das der Maria gut getan haben? Dann hat der Engel also wirklich recht gehabt. Dann ist mein Kind wirklich etwas ganz Besonderes. Es ist wirklich der Herr und König von Elisabeth und von Josef und von mir. Ich hatte solche Angst, dass alle mich verachten und verstoßen. Und jetzt sagt Elisabeth, ich sei mehr gesegnet als alle anderen Frauen. Wenigstens eine, die weiß, dass ich nicht fremdgegangen bin. Ist das nicht große Klasse, wie Gott Maria Mut macht und ihr zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist? Elisabeth als Mutmacherin. Wunder 6. Elisabeth weiß, was für ein Kind Maria bekommt. Da heißt es, jetzt zitiere ich mal aus Lukas 1, die Verse 42 bis 45. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es werden vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Elisabeth spricht zweimal einen Segen über Maria aus. Beim ersten Segen in Vers 42 sagt Elisabeth, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Da wird Maria persönlich angesprochen. Gesegnet bist du. Beim zweiten Segen ist es ganz anders. Da steht in Vers 45, ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Richtig wäre hier, selig ist die glaubende Person und so weiter. Diese Aussage ist nicht in der zweiten Person Singular, sondern im Aorist Partizip. Das drückt eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung aus, deren Ergebnis in der Gegenwart noch anhält. Es ist somit keine alleinige Aussage der abgeschlossenen Vergangenheit, sondern eine Aussage der andauernden Handlung. Somit selig ist die glaubende Person. Wir, du und ich, werden ganz bewusst vom Schreiber Lukas mit in die Geschichte hineingenommen. Selig sind wir, wenn wir glauben. Selig sind wir, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, der von Maria geboren wurde und dann als Gottmensch auf dieser Erde gelebt hat. Wir sind gefragt. Wir werden heute herausgefordert zu glauben, wie es Maria damals getan hat. Auch wenn wir uns verwundern, unsere Fragen haben, selig bist du, wenn du diesem Wunder glaubst. Dieser Hoffnung, die damals als Baby im Bauch von Maria keimte. Jesus war damals noch unsichtbar. Nur als Baby. Entschuldigung. Und nach wie vor haben wir diese Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung des Wiederkommens Christi. Die Hoffnung auf Weihnacht, als Gott in Form von Jesus zu uns kam. Selig bist du, wenn du dem glaubst. Das Wunder 7. Gott spricht durch seinen Engel zu Josef. Kannst du dir vorstellen, wie enttäuscht, wie verletzt Josef war? Seine Pläne und Träume waren von heute auf morgen zerstört. Die Hochzeitsvorbereitung konnte er getrost in die Tonne treten. Viel schlimmer war aber, dass ihm seine große Liebe ihn so enttäuscht hatte. Wahrscheinlich war Josef mega verletzt, auch von Gott. Die Tatsache, dass er Maria heimlich verlassen und nicht öffentlich anklagen wollte, zeigt, wie er sie geliebt hat und auch welcher Charakter er war. Auch für ihn war die Welt nicht mehr die gleiche. Mit Josefs Geschichte kann sich, denke ich, jeder Mensch gut identifizieren. Wer von uns wurde nicht schon bitter enttäuscht? Wer wurde nicht schon von anderen, gerade von lieben Menschen, verletzt? Aber die Weihnachtsgeschichte hört damit nicht auf. Und auch deine Geschichte soll nicht mit Enttäuschung und Bitterkeit aufhören. Mitten in seinem Grübeln begegnet Josef, der Engel des Herrn. Josef hat sicherlich gedacht, Gott hat mich verstoßen, hat mich vergessen. Aber es war nicht so. Gott hatte nur einen anderen Plan mit Josef. Josef war am Ende, aber Gott war mit ihm erst am Anfang. Jesus wurde nicht nur in Maria, sondern auch in Josef geboren. Die ganze Kraft, die ganze Freude und Liebe, die er hatte, kam stärker und tiefer, als er es träumen konnte, zurück. und was so aussah, wie wenn Josef den kleinen Jesus trägt, war in Wahrheit nicht so. Gott trug ihn. Gott trug Josef. Gott hat auch mit dir einen Plan. Vielleicht einen anderen, als du ihn dir vorstellst, als du ihn dir wünschst. Wenn Gott in dein Leben kommt, wenn du ohne Scheu mit ihm lebst, dann wird auch aus deinem Leben eine Berufung. Dann machst du alles mit einer Überzeugung und Freude und mit einer großen Kraft. Weil du dann nicht mehr alleine die Dinge tragen musst. Gott trägt dich. Dann wird Weihnachten auch deine Weihnacht. Die Reaktion von Josef lesen wir in Matthäus 1, Vers 24. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Wunder 8. Sterndeuter finden Jesus und verehren ihn als König. Matthäus 2 lesen wir das. Der Stern allein macht's nicht. Unterwegs brauchen die Magier Hilfe, die sich im Wort Gottes findet. Und am Ziel ist der Stern auch gar nicht mehr wichtig, sondern nur noch das Kind, zu dem er sie geführt hat. Der Stern war das, was Sterne etwa auch in der Seefahrt sind. Ein guter Wegweiser. Und so enthält die Geschichte von den weisen Sterndeutern und dem Stern auch für uns einige Wegweiser für die kommende Zeit, für das kommende Jahr. Erster Wegweiser, Aufbruch wagen. Die Weisen ließen sich in Bewegung setzen und wollten selber den sehen, den der Stern ankündigte und dem neuen König die Ehre erweisen. Zweiter Wegweiser, auf Gottes Wort hören. Erst der Blick in Gottes Wort, als die Weisen bei Herodes waren und die Weisen den Herodes ansprachen nach dem neuen König und der auch von nichts wusste und der ließ ja dann die Priester und Gesetzeslehrer holen und die haben dann ins Wort geschaut, in die Schriften geschaut und gewusst, Bethlehem. Dort passiert etwas. Also, auf Gottes Wort hören, ins Wort Gottes schauen und dann eben die Spur aufnehmen. Dritter Wegweiser, sich freuen können. Der Aufbruch dem Stern nach war richtig. Strapazen, Unsicherheiten und Müdigkeit sind vergessen. Denn jetzt, das spüren sie, sind sie am Ziel und darüber freuen sie sich. Vierter Wegweiser, anbeten. Die Weisen waren sich nicht zu groß oder zu fein. Das Kind, das so winzig und unscheinbar war und in einem Stall war, anzubeten, ihm die Ehre zu erweisen, vor ihm niederzuknien. Fünfter Wegweiser, das Beste geben. Die Weisen haben dem Kind das Kostbarste und Beste mitgebracht, was sie hatten. Nur das ist gut genug für das Kind, indem sie Gottes Gegenwart wahrnehmen. Der sechste Wegweiser, Umwege in Kauf nehmen, da komme ich gleich noch drauf. Sternstunde für Suchende. Wie gut ist jemand dran, der von Gott so an die Hand genommen und geführt wird, wie die Sterndeuter damals? Ob es heute auch noch solche Sternstunden gibt? Ich bin sicher. Solche Berichte werden uns in der Bibel ja gerade übermittelt, weil sie eine Einladung für uns darstellen. Gott geht mit jedem von uns einen ganz persönlichen Weg. Deshalb will ich, vielleicht auch du, sensibel sein für Gottes Anklopfen in meinem Leben. So wie die Magier, als sie den Stern entdeckten und ihrem Herzen ein Fragen und eine Sehnsucht aufbrach. Deshalb will ich, vielleicht auch du, mich wirklich auf den Weg machen und den tieferen Fragen des Lebens nachgehen, so wie die Magier als sie die Mühen und Kosten der weiten Reise auf sich nahm, um Klarheit zu bekommen. Deshalb will ich in der Bibel nachforschen, wie Gott, wo und wie Gott zu finden ist und wie man zu ihm eine persönliche Beziehung aufbauen kann, so wie die Magier, als sie von den Schriftgelehrten den Weg nach Bethlehem gewiesen bekamen. Deshalb will ich gespannt abwarten, wie Gott durch seinen Heiligen Geist weiterführt bis zur Schwelle zum Reich Gottes, so wie die Magier damals, als Gott ihnen klar machte, wo die Tür ist, durch die sie gehen konnten. Deshalb will ich, und ich hoffe du auch, dann, nachdem Gott mich auf seine Weise gefunden und zu sich geführt hat, mir die letzte wichtige Entscheidung überlässt, ob ich wirklich hingehen will zu diesem Jesus und ob ich ihm mein Leben, mich selbst wirklich geben will und ob ich ihn anbeten will. All das ist Gottes wunderbares Geschenk und großzügiges Angebot an uns. Gott kommt selbst in Jesus Christus zu uns, um uns zu einem Leben mit sich selbst einzuladen. Wer das erlebt hat, hat wirklich was zu feiern in diesen Tagen. Es ist wirklich so. Wunder Nummer 9. Gott redet mit den Sterndeutern. Matthäus 2, Vers 12. Damals war völlig klar, dass Gott durch Träume spricht, zum Beispiel Josef mitteilt, dass er mit seiner Familie wieder heimkehren könne. Traum und Traumdeutung fasziniert bis heute. Nicht nur Sigmund Freud und Carl Gustav Jung haben sich damit beschäftigt. Zahlreiche Wissenschaftler kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich denke, an dieser Stelle sollte man auch vorsichtig sein. Statt unterschiedlicher Trauminterpretation orientieren wir uns besser an Jesu klaren Worten. Aber damals war es ein Mittel, wie Gott gesprochen hat. Und schließlich machen sich die Weisen auf die Heimreise, auf einer anderen und möglicherweise beschwerlicheren Route als geplant. Gott hat sie im Traum umgeleitet, um nicht den bösen Absichten des Königs Herodes in die Hände zu spielen. Die Weisen haben den Umweg nicht gesucht, aber sie haben auf Gott gehört und waren gehorsam. Es wird uns nicht einmal erzählt, ob sie wohlbehalten wieder in ihrer Heimat angekommen sind. Doch immer wieder findet sich in der Bibel die Zusage, wer Gott vertraut, wer das, was man mit ihm, mit ihr und um ihn und sie herum geschieht, aus Gottes Hand nimmt, wird nicht enttäuscht und nicht fallen gelassen. Auch Umwege führen zum Ziel. Wunder 10. Eine Gruppe Hirten sieht viele Engel. So ein Überfall löst Reaktion aus, Angst und Furcht. Gegen das langsame Heranschleichen einer Raubkatze mit ihrem Knurren und Fauchen waren sie gewappnet. Das Knacken heranschleichender Räuber war ihnen bekannt. Aber das? Gott findet Mittel und Wege, um sich Gehör zu verschaffen. Er überwindet Hindernisse und kommt in einer ansprechenden Weise. Gott investiert unheimlich in diesen Auftritt, damit die Botschaft ankommt. Das große Aha-Erlebnis. Diese Hirten sollen Zeugen werden. Sie sollen die ersten Entdecker des Weihnachtsgeheimnisses sein. Sie sollen sich vor allen anderen Gottes Handeln, sie sollen vor allen anderen Gottes Handeln kennenlernen. Und deswegen diese Aktion. Die nächsten 5 Wunder einfach nur kurz mal genannt. Simeon erkennt Jesus als Retter von Israel. Da lesen wir in Lukas 2, 25 folgende von. Wunder 12, die Prophetin Hanna erkennt in Jesus den Messias. Da will ich noch mal kurz verweilen. Von dieser Hanna heißt es, sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Diese Frau hatte mit Sicherheit durchbuchstabiert, was es heißt, Gott nach dem Warum zu fragen und in manchem auch ohne Antwort zu bleiben. Diese Frau hat wahrscheinlich am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn dir das Herz zerreißt und das Leben als Ruine vor dir steht. Und ihr Lebensmotto? Nicht von Gott weichen. Sie blieb dran. Ihm dienen in allem und trotz allem. Diese Hanna war kein Schönwetterchrist. Ihr Motto? Nicht von Gott weichen. Wunder 13. Gott führt Josef nach Ägypten. Wunder 14. Gott führt Josef wieder zurück nach Israel. Und Wunder 15. Gott führt Josef nach Nazareth. Bei der Vorbereitung ist mir so deutlich geworden, was Gott alles in diese Weihnachtsgeschichte an Wundern hineingepackt hat. Grandios. Ganz toll. Einige Fragen noch zur Weihnachtszeit. Zacharias, weißt du, dass Gott deine Gebete erhört und du ihm deine Zweifel nennen darfst? Elisabeth, gilt Gottes Wort mehr als Traditionen? Maria, akzeptiere ich Gottes Bestimmung, Führung für mein Leben? Josef, vertraue ich Gott, wenn ich enttäuscht und verletzt bin und alles keinen Sinn ergibt? Die Sterndeuter, wie viel ist mir Jesus wert? Hirten, wer ist dieses Kind? Simeon, auf was wartest du sehnsüchtig? Hanna, lebst du eher für Gott oder eher mit ihm? Weihnachten, wer's glaubt. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Und jetzt kommt's. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und Matthäus 18, Vers 3, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig. Amen.